Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einen Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging an den Ort, an dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von ferne und sprach zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel, und ich und der Knabe wollen dort hingehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und kam. Messer in seine Hand, und so gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Sohn Abraham: Mein Vater. Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und so gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar auf, legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn aber der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham! Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines eigenen, einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte: Der Herr sieht. Daher man noch heute sagt: Auf dem Berge, der Herr sieht. Und der Engel des Herrn rief Abraham abermals vom Himmel her und sprach: Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. So kehrte Abraham zurück zu seinen Knechten, und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba. Und Abraham blieb daselbst. Amen.
Ja, ihr Lieben, ich habe mich gefragt, was ist die erste Predigt im Jahr 2020? Normalerweise ja immer die Jahreslosung. Ich werde auch heute auf die Jahreslosung eingehen. Aber ich habe mich auch gefragt, was ist die erste Predigt für den neu gegründeten Stadtmissionsverein? Weil heute fängt wirklich was Neues an, auch predigtmäßig, die erste Predigt innerhalb des neuen Vereins. Und ich habe schon vorletzte Woche mir vorgenommen, ich werde darüber sprechen: Hier bin ich. hilf meinem Unglauben, also da steht ja, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Hilf meinem Unglauben, ich glaube. Weil im Grunde genommen der Schrei dieses Vaters heißt, hilf meinem Unglauben. Das ist der Wunsch, hilf meinem Unglauben. Und dann sagt er, ich glaube. Und so weiter, ich komme nachher noch darauf zu sprechen. Ihr Lieben, manche von euch haben ja so die alte Gewohnheit, Vorsätze fürs neue Jahr. Ich möchte mal heute einen Vorsatz euch sagen. Nehmt doch, wenn ihr das möchtet, mal diese drei Worte als Vorsatz. Hier bin ich. Das sagte Abraham. Und zwar auf die Frage Gott gegenüber. Ich stehe dir zur Verfügung. Also diese drei Worte wären für mich so ein Spitzenreiter, wenn man mal sagt, ich habe einen Vorsatz für das Jahr 2020. Gott, hier bin ich. Du kannst über mich verfügen. Ihr Lieben, als Stadtmissionsgemeinde können wir heute wirklich sagen, das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. 2019 mit allen Entscheidungen und Umbrüchen, das liegt hinter uns. Es sind Dinge geklärt worden. Wir haben für unsere Gemeinde eine neue und besondere Verantwortung übernommen. Wir haben 2019 Probleme angepackt und man kann heute sagen, auch gelöst. Der Werner hat das gerade eben schon angedeutet. Es gibt neue Strukturen, auch in der Gemeindeleitung. Wir haben einen neuen Vorstand und eine neue Gemeindeleitungsform. Das heißt aber auch, das Alte ist weg. Das gibt es nicht mehr. Und jetzt mit dem heutigen Sonntag die Frage, oh ja, jetzt kann es ja einfach so weitergehen. Das machen wir einfach so weiter wie vorher. Und ich möchte das mit einem deutlichen und klaren Nein beantworten. Ihr Lieben, wir brauchen, und damit meine ich jetzt nicht wir als Gemeinde, sondern ganz persönlich für das Jahr 2020, wir brauchen eine neue Leidenschaft für Jesus. Wir brauchen eine neue Struktur in unseren geistlichen Zielen und Belangen. Wir müssen eine neue und andere Hingabe für Gott leben. Und auch hier muss gelten, das Alte ist weg. Ich wage mal etwas Neues. Und das kann mit dem Satz beginnen, Gott, hier bin ich. Sprech doch mal leise diesen Satz innerlich so aus, wer das möchte. Leise. Gott, hier bin ich. Ich stelle mich dir zur Verfügung mit Haut und Haaren. Und hört bitte richtig hin. Ich stelle mich dir, Gott, zur Verfügung. Nicht der Stadtmission. Sondern ich stelle mich dir, Gott, zur Verfügung. Weil in dieser Predigt geht es um dich und um mich. Es geht um etwas total Persönliches. Hier bin ich, Gott, mach du mit mir, was du möchtest. Möchtest du jemand fragen, wann haben Sie das letzte Mal wirklich so deutlich Gott gesagt? Für das Jahr 2020. Hier bin ich, Gott. Meine Möglichkeiten sind begrenzt, deine Möglichkeiten sind unbegrenzt. Und diesen Satz sollte ich ganz persönlich und ganz bewusst einmal aussprechen. Gott, ich stelle mich dir neu zur Verfügung. Hier bin ich, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ihr Lieben, wir müssen die Jahreslosung wirklich richtig lesen und hören. Der Hauptgedanke heißt nämlich, hilf meinem Unglauben. Und nicht hilf meinem Glauben. Wir beten ja ganz oft, mach mich im Glauben stärker. Ich möchte mehr glauben, ich möchte mehr vertrauen. Vielleicht sollten wir hier mal ganz neu anfangen zu sagen, Gott, du weißt, wo mein Unglaube ist. Ich möchte mal meine Vertrauenslosigkeit zu dir anpacken. Und ich möchte mal aus dieser Situation des Unglaubens wegkommen hin in eine neue Beziehung zu dir, Gott. Hier bin ich, hilf du doch bitte meinem Unglauben in ganz vielen Lebenslagen. Und ich sage euch eins, hier bin ich, kann mein ganzes Leben auf den Kopf stellen. Wir werden das gleich noch hören. Es geht um eine neue Verfügbarkeit für Gott mit allen Konsequenzen. Neu Gott zur Verfügung stehen. Gehören wir nicht in vielen Lebenslagen zur Gattung der Ungläubigen? Wir lösen unsere Probleme selber. Mit allen Mitteln und Unmitteln. Oder wir lösen sie auch nicht. Das ist auch eine Lösung. Ich bin mir selbst mehr wert als Gott und ich vertraue viel mehr meinen Möglichkeiten als Gottes Möglichkeiten. Das ist Unglaube. Wir haben mit dem Geschonerwerk Verträge geschlossen. Das ist ganz wichtig gewesen und das ist hinter uns. Wir haben uns verpflichtet, geistlich weiter mit dem Geschonerwerk auch zusammenzuarbeiten. Geistlich weiter zusammenzuarbeiten. Aber heute sollte ich einen Vertrag mit Gott schließen, wenn ich das möchte. Nämlich den Vertrag der Verfügbarkeit. Hier bin ich, Herr. Und ich unterschreibe diesen Satz ohne Wenn und Aber. Ich sage euch auch gleich noch warum. Und ich halte mich auch daran. Und ihr Lieben, immer wenn es in der Bibel um einen neuen, einschneidenden Weg für Israel ging, immer dann kam von Gott die Aufforderung an sein Volk, zu antworten, hier bin ich. Die Anna hat das eben dreimal gelesen, allein in 1. Mose 22. Dreimal. Und ich habe mir mal aus dem Internet, einfach, das kann man ohne Probleme machen, aus dem Internet unter dem Suchbegriff hier bin ich, mal die wichtigen Bibelstellen rausgelassen. 1. Mose 22, 1, 7 und 11. Kommt immer vor, hier bin ich. Oder wir können weitergehen in 1. Mose 31 Und der Engel Gottes sprach zu mir im Traum, Jakob, und ich antwortete, hier bin ich. Oder in 1. Mose 37 geht es um Josef. Und da heißt es, da sprach Israel zu Josef, wenn nicht deine Brüder in Sichem, also ich kürze das jetzt ab, zu dir kommen, komm, ich will dich zu ihnen senden. Und Josef sprach, hier bin ich, ich stelle mich dir zur Verfügung. Oder ich könnte jetzt weitermachen beim Samuel. Und der Herr rief Samuel und er antwortete, hier bin ich. Und ich könnte weitermachen mit dem Propheten Jesaja und ich hörte die Stimme des Herrn, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Und ich kann weitergehen ins Neue Testament. Eine der markantesten Stellen ist in Apostelgeschichte 9. Es war aber in Damaskus ein Jünger namens Ananias. Zu diesem sprach der Herr in einem Gesicht, Ananias. Er sprach, hier bin ich Herr. Und wisst ihr, worum es ging? Es ging um das seelsorgerliche Gespräch zwischen Ananias und dem Apostel Paulus, weil Paulus vorher vom Pferd gefallen war und quasi zum Ananias gehen sollte und Ananias Angst hatte, weil Paulus ein Christenverfolger war. Und Ananias stellt sich ohne Wenn und Aber hier zur Verfügung und sagt, ich rede mit Paulus. Ihr Lieben, hier bin ich. Wie herausfordernd diese Zur-Verfügung-Stellung ist, wird uns gerade, und das haben wir eben gelesen, bei Abraham gezeigt. Wir nehmen im Bibelgespräch gerade die Abrahamsgeschichte durch, deshalb ist das auch manchen sehr bekannt. Hier bin ich. Wer diesen Satz wirklich unterschreibt, der begibt sich auf sehr dünnes Eis. Und zwar auf sehr dünnes Glaubenseis. Warum? Weil Gott diesen Satz prüft. Gott prüft diesen Satz. Im Bild gesprochen, Gott will nicht mit uns Schlittschuh laufen, sondern er will dann, wenn ich auf dem Eis hingefallen bin, mir sagen, komm, ich helfe dir auf. Aber Schlittschuh laufen musst du selber. Das war nur im Bild gesprochen. Und ich möchte euch das am Beispiel vom Abraham zunächst einmal sagen. Nachdem hier bin ich, kommt Folgendes. Nimm, geh und opfere. Hoffentlich ist uns die Tragweite bewusst. Nachdem Abraham gesagt hat, hier bin ich, fordert Gott ihn auf, nimm Isaak, geh zum Berg Moria, opfere ihn dort und dann ist deine Aufgabe erledigt. Und wisst ihr, das wird noch in Befehlsform gesagt. Das ist ein Befehl. Das hast du zu tun, Abraham. Und von Isaak heißt es, deinem Sohn den einzigen, den du lieb hast. Ihr Lieben, hier bin ich, wird geprüft. Wen soll er opfern? Ein Schöpfungswunder. Isaak ist ein Schöpfungswunder. Sarah war 90, Isaac war 100. Abraham war 100. Das ist ein Schöpfungswunder. Das soll geopfert werden. Der Nachkomme, der Stammhalter, die Zukunftssicherung soll geopfert werden. 100 Jahre warten und 90 Jahre Unfruchtbarkeit soll dort auf dem Berg sterben. Hallo, das sage ich doch nicht, hier bin ich. Dieser Satz wird geprüft. Meine Unterschrift wird geprüft. Und das ist unglaublich schwierig. Glaube ist keine Wohlfühloase. So nach dem Motto, alles schön, immer schön. Und Abraham nahm Holz und Feuer und Messer. Das hört sich brutal an. Aber für Abraham heißt es, ich habe, hier bin ich gesagt. Und jetzt bin ich auch konsequent. Das hier bin ich hat Konsequenzen. Wenn Gott es ernst meint, dann stellt er unseren Unglauben auf den Prüfstand. Auf seinen Prüfstand. Indem er nämlich dem Abraham sagt, Abraham, wie gläubig bist du eigentlich? Wie vertraust du mir wirklich? Vertraust du mir vollkommen? Selbst wenn ich dich an deine Grenze führe, und zwar an deine geistliche und an deine Grenze der physischen Erfahrung. Hier soll nämlich das Kind geopfert werden. Wie ist die Glaubenseinstellung von Abraham? Was hat er denn mittlerweile gelernt? Ich aber und der Knabe, das ist ein Satz vom Abraham, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten. Das ist ein Anbetungstext. Er sagt nicht, ich will dem das Messer in den Bauch stechen. Sondern er sagt, dort auf dem Berg Moria, hast du Gott eine Lösung für mich? Und ich gehe im Gehorsam dorthin. Und was ich dort machen werde, ist Anbetung. Ich werde dir vertrauen. Hier bin ich. Ich bin bereit. Hier bin ich. Ihr Lieben, ich finde in diesem Satz in 1. Mose 22 so viel Leichtigkeit. So viel Schönes. Ich will mit meinem Sohn dahin gehen, und will anbeten. Weil ich weiß, Gott, du wirst diesen Sohn nicht opfern. Ich will dir nur gehorsam sein. Das ist Glaube. Abraham ist zukunftsorientiert. Und das wünsche ich uns als Stadtmissionsgemeinde, dass wir so zukunftsorientiert sind. Er sagt nicht, ich gehe zum Berg Moria und opfere da meine Zukunft. Sondern da fängt das Neue an. Wie gehen die beiden zurück? Das muss man sich mal bildlich vorstellen. Anbetend gehen sie zurück. Gott hat sich jemand rausgesucht, den er opfert, aber nicht sein Kind. Ihr Lieben, das Alte ist weg, der alte Weg ist hinter uns und wenn wir am Ziel sind, dann beten wir an. Und ein zweiter kurzer Gedanke zum Schluss. Ich habe aus diesem Hier bin ich anhand der Jahreslosung einfach das mal gedreht. Ich bin hier. Wenn ihr in Markus 9 die Geschichte lest, dann ist es auch eine Vater-Sohn-Geschichte. Ja? Abraham ist eine Vater-Sohn-Geschichte. In Markus 9 eine Vater-Sohn-Geschichte. Ich werde noch einmal eine Predigt über die Jahreslosung halten, weil hier geht es um ein Krankheitsbild. Und man muss diese Geschichte nochmal aufgrund dieses Krankheitsbildes auslegen, aber das will ich heute nicht tun. Aber was heißt es in unserem Text in Markus 9? Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir. Der hat einen sprachlosen Geist. Und das sagt einer aus dem Volk. Und in der Jahreslosung geht es um eine öffentliche Aufruhr. Das ist ein Streittext, die Jahreslosung. Streit zwischen Jüngern und Schriftgelehrten wegen des Kindes, das so schwer erkrankt ist. Und was sagt Jesus? Vers 19. O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Stellt euch mal vor, das würde Jesus uns sagen. Wie lange soll ich deinen Unglauben ertragen? Da steckt schon Gericht dahinter. Ich bin nicht mehr bereit, euren Unglauben zu tragen. Und das sagt Jesus den Juden. Und was sagt der ungläubige Vater? So ganz einer von uns. Er sagt nämlich, kannst du was? Also Jesus, wenn du das kannst, kannst du es überhaupt, mein Kind zu heilen? Kannst du was, so erbarme dich unser und hilf uns. Hallo, das machen wir doch auch oft. Bist du überhaupt fähig, Jesus, in meine Situation mir zu helfen? Kannst du das überhaupt? Hier steckt der ganze menschliche Zweifel an den Fähigkeiten und Möglichkeiten Jesu. Wir würden heute sagen, bringt es überhaupt was zu beten, zu glauben und zu hoffen? Und wie antwortet Jesus? Wie sprichst du? Sagt er. Wie sprichst du? Kannst du was? Und dann sagt er folgenden Satz. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Ihr Lieben, das ist ein Stadtmissionsmotto. Aber nur dem, der glaubt. Und jetzt müssen wir uns fragen, gehören wir zur Gattung der Ungläubigen oder der Gläubigen? Unsere Rücklage ist weg. Das ist so. Die ist weg. Und hier fängt jetzt Glaube an. Und Jesus übergibt die Glaubensverantwortung und das Vertrauen in den Glauben zurück an den ungläubigen Vater. Er sagt ihm, alle Dinge sind möglich, auch dir, dem ungläubigen Vater, wenn du nur glaubst. Er sagt nicht, ach mein Lieber, ich mache das mal schnell. Sondern er sagt, ich prüfe deinen Glauben jetzt erstmal. Ich will wissen, ob du glaubst. Alle Dinge. Ihr Lieben, alle Dinge. Ich weiß nicht vom Einzelnen, welche Dinge da sind. Aber alle Dinge, sagt Jesus, sind möglich dem, der glaubt. Alle Dinge. Ihr Lieben, hier bin ich und ich bin hier. Ist das so? Dieser Balanceakt bleibt keinem von uns erspart. Keinem. Eigentlich wissen wir das. Wir wissen, dass Gott Wunder tut. Der Vater schreit in seiner Verzweiflung die ganze Wahrheit seines geistlichen Zustandes heraus. Ich finde das herrlich. Es steht im Text, und er schrie. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das hat er geschrien. Es ist wie eine Befreiung. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Er hätte auch schreien können, ich glaube, hilf meinem Sohn. Hätte auch schreien können. Macht er nicht. Aber hier fängt für einen Mann ein neuer Zeitabschnitt an. Er kennt seinen Mangel. Kennst du deinen Mangel, deinen Glaubensmangel? Liebe Stadtmissionsgemeinde, wenn etwas neu werden muss, dann ist es unser Unglaube. Dann ist es unser Pessimismus und dann sind es unsere Zweifel. Aber Gott hat Möglichkeiten. Hier bin ich. Ich bin hier. Was wäre das für ein Ziel für 2020? Dann kann auch in unserer Stadtmissionsgemeinde eine neue geistliche Bewegung und Dynamik aufkommen. Dann werden wir neue Glaubenserfahrungen machen und vor neuen Glaubenserfahrungen stehen. Und zwar gemeinsam. Dann wird, und ich habe ihn extra nochmal mitgebracht, dann wird der rote Arnold Realität. Dann fahren wir nämlich gemeinsam in einem Bus den gleichen Weg zum gleichen Ziel. Und lasst es mich so sagen, das ist mein ganz persönlicher Wunsch an uns alle, dass wir gemeinsam hier drin sitzen. Es gibt den Fahrer, es gibt die Leute, die da alles Mögliche an Verantwortung haben, aber wir fahren gemeinsam einen Weg. Das wünsche ich uns für die Zukunft, dass dieser rote Arnold zum Treffpunkt unseres Gemeindelebens wird. Dann fahren wir gemeinsam in die Zukunft. Amen.